Mein Sender liebt mich nicht mehr. Nach dem Spiegel-Interview mit Alice Schwarzer folgten weitere öffentliche Angriffe, die mir zunehmend den kalten Schweiß auf die Stirn trieben. Auch in meiner Redaktion gingen die Verdächtigungen nun richtig los. Jetzt war es nicht mehr nur der Tagesschau-Chefredakteur, der mich in regelmäßigen Abständen zu sich bestellte und ermahnte. Auch der Leiter meiner Talkshow Hermann und Tietjen rief mich neuerdings des Öfteren an. Er versuchte mir zu verdeutlichen, dass durch die öffentliche Berichterstattung bereits einige Talkgäste unwillig geworden seien und mich als Gastgeberin nicht mehr akzeptieren wollten. Namen nannte er auf meine Nachfrage allerdings nicht. Auch die Redaktion, wozu ebenso meine Co-Moderatorin Bettina Tietjen gehörte, wurde als betroffen angeführt. Deren Mann, der mir immer ausgesprochen sympathisch war, hatte sich bei der Geburt des ersten Kindes dazu entschieden, die Erziehung zu übernehmen, während Bettina das Geld verdiente. Eine Konstellation, die aus meiner Sicht, zumindest bei den beiden, ziemlich gut zu funktionieren schien. Dies hatte ich auch immer geäußert, meine Hochachtung vor ihrem Mann stets hervorgehoben. Und zu keinem Zeitpunkt wäre mir in den Sinn gekommen, diese Lebensform zu kritisieren. Sollten sie sich dennoch durch das Eva-Prinzip bis ins Mark getroffen fühlen? Allerdings geht es in meinem Buch nicht um die berühmten Ausnahmen, die die Regel bestätigen, sondern um die gesamtgesellschaftliche Gefahr einer überbordenden, einseitigen Glorifizierung der Erwerbstätigkeit der Frau. Auch wäre es bei allem Respekt und jeglicher einst bestandenen Freundschaft denn doch der Ehre zu viel gewesen, meiner Kollegin und ihren Familienverhältnissen wegen gleich ein ganzes Buch zu schreiben. Neue Vorwürfe wurden erhoben. Seit neuestem, so hieß es jetzt, würde ich sogar in christlichen Kreisen auftreten, die als fundamentalistisch gelten. Zu diesem Zeitpunkt begann ich zu lernen, dass zahlreiche sogenannte Journalisten heutzutage nahezu alle Menschen, die christlichen Glaubens sind, gerne in einen Topf werfen und sie als fundamentalistisch abzustempeln suchen. Die Spiegel-Top-Autorin Thea Dorn zum Beispiel, die meine Bücher von Anfang an, ebenso wie Schwarzer, ohne Not mit dem Nationalsozialismus wie auch einem angeblich christlichen Fundamentalismus in Zusammenhang brachte, verdeutlicht diese Haltung, stellvertretend für viele Journalistenkollegen, regelmäßig in der Öffentlichkeit, indem sie Ansichten äußert, wie zum Beispiel jene, in den christlichen Religionen sei eine Sehnsucht zum Fundamentalismus zu erkennen. Nun bin ich selbst überhaupt nicht getauft worden, gehöre seit meiner Geburt keiner Konfession an und werde voraussichtlich bis zu meinem Ableben in diesen Angelegenheiten weiterhin unabhängig bleiben, denn mit etlichen Machenschaften der Kirchen kann ich mich überhaupt nicht identifizieren. Doch hatte ich kurz zuvor unter anderem durch die Geburt meines einzigen Kindes einerseits meinen Glauben an den Schöpfer als feste Überzeugung erkannt und machte daraus öffentlich auch kein Geheimnis, andererseits belästigte ich auch niemanden damit. Zwar war ich häufiger sowohl von Katholiken, Protestanten und auch Freikirchen zu Vorträgen eingeladen worden, doch was war denn schon dabei? Ich redete vor gläubigen Menschen, die man nicht einfach allesamt unter Generalverdacht stellen konnte. Ich sprach über Werte und Tugenden, über Begriffe also, die in den heutigen Berichterstattungen kaum noch vorkommen. Ich war also jetzt auch zur christlichen Fundamentalistin erklärt worden. Sie taten, als sei ich damit unter die aktiven Terroristen gegangen. Und genau aus diesem Blickwinkel schien ich fortan beäugt zu werden. Die Situation wurde zunehmend anstrengend und häufig fragte ich mich verzweifelt, welche unsichtbare, dunkle und lähmende Macht denn eigentlich über unserem Lande liegen musste, dass niemand mehr zu diskutieren wagte über völlig natürliche Angelegenheiten wie das Muttersein und das Kinderkriegen. Es war offensichtlich, dass allein die Nennung des Begriffes Mutter bereits bei vielen öffentlichen Vertretern Schaum vor dem Munde verursachte. Leider geschah dann ein wirkliches Missgeschick, das die immer größer werdende Anzahl meiner Argwöhner endlich zu bestätigen schien. In meinem kleinen Büro hatte es einen Personalwechsel gegeben. Die neue Sekretärin arbeitete noch nicht lange bei mir und ich hatte ihr wohl nicht ausreichend die Gefahren geschildert, in die ich geraten konnte, seit ich verdächtigt wurde, rechtsradikale oder christlich-fundamentalistische Kontakte zu haben. Eine Frauenorganisation aus Österreich hatte sich telefonisch bei ihr gemeldet und sich auf einen Vortrag bezogen, den ich kurze Zeit zuvor für eine katholische Organisation in Niederösterreich gehalten hatte. Einen Vortrag zu genau diesem Thema hätte jene Frauenorganisation auch gerne gebucht. Meine Mitarbeiterin sagte zu, ohne jedoch zu prüfen, zu welcher Organisation dieser Verein in Wirklichkeit gehörte. Ich selbst war zu jener Zeit nicht in Hamburg gewesen, sondern hatte einige Tage mit meiner Familie Urlaub gemacht. Umso überraschter war ich, als ich auf der Rückfahrt einen Anruf meines Talkshow-Chefs erhielt, der mich mit belegter Stimme fragte, warum zum Teufel ich jetzt für die rechtsnationale österreichische FPÖ arbeiten würde. Da ich noch keine Hintergründe zu diesem inzwischen zugesagten Engagement kannte, versprach ich, mich sofort schlau zu machen. Mein Vorgesetzter schien ausgesprochen wütend, denn die Hamburger Morgenpost hatte dies gerade herausgefunden und gedroht, es zu veröffentlichen. Wie ich dann feststellte, kooperierte diese Frauenvereinigung tatsächlich mit der rechtsausgerichteten österreichischen FPÖ, was nicht in meinem Sinne war. Nachdem ich jene Veranstaltung sofort abgesagt und das Missverständnis telefonisch geklärt hatte, dachte ich, die Sache sei damit erledigt. Ich hätte wissen müssen, dass dies ein gefundenes Fressen war für die wachsende Schar meiner Feinde. Am folgenden Tag brachte die Hamburger Morgenpost mein Konterfei auf der Titelseite mit dem in fetten, großen Lettern gedruckten Hinweis, ich würde bei der rechtsextremen FPÖ auftreten und damit praktisch mit den Nazis kooperieren. Auch andere Medien folgten. Es schien für viele Leute nun beschlossene Sache zu sein, dass ich ein Hitler-Fan sein musste. Trotz Einschaltung eines Rechtsanwaltes und trotz der Veröffentlichung einer Pressemeldung bereits am Vortage, in der ich nach politisch korrekten Maßstäben den Irrtum, den Hergang und die sofortige Distanzierung schilderte, wurde der nächste Stempel auf meine immer dünner werdende Haut gepresst. Das Misstrauen im Sender wuchs. Man glaubte mir nicht mehr, weil man mir nicht glauben wollte. Ich hatte keinen einzigen Fürsprecher. Vielmehr nahmen die argwöhnischen Blicke auf den Fluren und in den Redaktionsräumen zu. Diese tief verletzende Form des gnadenlosen Mobbings war für mich besonders schmerzhaft. Handelte es sich hierbei doch, es sei wiederholt, um Unterstellungen, gegen deren Inhalt ich mein Leben lang stets aus ganzer Überzeugung gekämpft hatte. Schwer erträglich, leider jedoch zutreffend war zudem die wachsende Erkenntnis, dass zu Unrecht beschuldigte Menschen, die je mit politisch rechtsextremen Formierungen in Zusammenhang gebracht wurden, in unserem Land für immer und alle Zeiten als erledigt gelten. Und allmählich hatte ich den Verdacht, dass jene linksfeministischen Kreise, deren politisches Hauptinteresse die Gleichstellung der Frau und die Gleichheit der Geschlechter war, an mir wieder einmal eines ihrer zahlreichen Exempel statuieren wollten. Dass diese Kreise inzwischen sogar eine breite Basis der politisch in der Mitte und weiter rechts davon befindlichen Positionen vereinnahmten, nahm ich mit wachsender Verwunderung ebenso zur Kenntnis. Zu diesen unterschiedlichen, zum großen Teil auch völlig unpolitischen Gruppierungen gehörten nun plötzlich auch Kollegen und Senderobere, genauer gesagt mein Arbeitgeber. Um zu verhindern, dass meine Thesen in der breiten Öffentlichkeit bekannt wurden, wollte man mich anscheinend zuvor lieber mit der Nazikeule erschlagen. Damit wäre das Problem schnell erledigt gewesen. Doch das konnte und wollte ich nicht hinnehmen. Erstens bin ich, wie meine Mutter kurz nach jenem auch für sie schmerzvollen Eklat auf dem Sterbebett zu mir sagte, nicht als Opfer auf diese Welt gekommen. Es war eines ihrer letzten Vermächtnisse an mich, während sie liebevoll meine Hand drückte, womit mich seitdem das Versprechen verbindet, niemals aufzugeben. Und zweitens motivierte mich ein weiterer Aspekt enorm. Es gab in Wirklichkeit mitnichten nur diese eine aus meiner Sicht vorwiegend politisch und medial hergestellte Meinung, nämlich dass kleine Kinder fremdbetreut und die Mütter arbeiten gehen sollten. Vielmehr war ich inzwischen Tausenden von Menschen begegnet, persönlich und auch auf schriftlichem Wege, die froh darüber waren, dass jemand mit einem bekannten Namen dieses Problem öffentlich ansprach, während sie sich kaum noch trauten, den Mund aufzumachen. Häufig standen nach meinen Vorträgen weinende Frauen vor mir, Mütter, die jahrelang bei ihren Kindern zu Hause geblieben waren und die sich damit zunehmend der gesellschaftlichen Missachtung ausgesetzt sahen. Zusätzlich zu diesen Diskriminierungen kommt noch der wirtschaftliche Aspekt hinzu. Die Gesetzgebung verschärft sich durch die Gender-Maßnahmen fortlaufend gegen das Wohl von Müttern und Familien. Man nehme nur das neue Unterhaltsrecht, das geschiedene Mütter meist in die Berufstätigkeit und deren kleine Kinder gleichzeitig in die Fremdbetreuung zwingt. Und schließlich sind es mein Herz und mein Geist, die mir meinen Weg, den ich zu gehen habe, immer zuverlässig zeigten. Ich musste also weitermachen, weil ich tief von der Richtigkeit meiner Ansichten überzeugt war. Und ich war es meiner Mutter, vor allem aber den Kindern schuldig, denen wir ohnehin einst eine zerstörte Scherbenwelt übergeben werden. Außerdem wollte ich morgens weiterhin ohne aufsteigende Übelkeit in den Spiegel sehen können. Sollte ich mich von dieser Gruppe blindwütiger und fehlgeleiteter Feministinnen, die gerade versuchten, unser Land an die Leine zu nehmen, einschüchtern lassen? Ganz sicher nicht.